So, hallo. Guten Abend.
Hallo.
Guten Abend hier wieder bei meiner Online-Sprechstunde auf Facebook. Ihr kennt das ja schon, diejenigen, die schon öfter hier waren, immer alle 14 Tage montags abends von 19 bis 20 Uhr treffe ich mich hier online mit einer interessanten Persönlichkeit und wir reden über politische Themen, die mal mehr, mal weniger in der Öffentlichkeit präsent sind. Und ihr auf Facebook seid alle eingeladen, mitzumachen, Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Dafür könnt ihr eure Kommentare unten in die Kommentarspalte schreiben. Wir werden die so ein bisschen sortieren und versuchen, hier ins Gespräch einzubinden. Ja, ich denke mal, wir werden hier heute ein etwas kleineres Publikum haben, weil viele mit Pilsken oder Alt oder Kölsch in der Hand, gerade lustig Karnevalslieder singen und versuchen, den Rosenmontag noch ein bisschen zu feiern. Aber bei uns gibt es halt ein ernstes Thema. Vielleicht gibt es auch Leute, die das jetzt gerade mehr interessiert als der Karneval. Aber es ist schon ein bisschen gruselig gewesen, der Rosenmontag heute, ne, Ubi? Also so leere Straßen, alles zwar voller Schnee und Eis noch, aber nicht so richtig. Stimmung will nicht so richtig aufkommen. Hubertus,
Stimmt.
ich sehe dich nicht mehr. Kannst du noch mal versuchen, deine Kamera anzumachen?
Ja, mache ich. So, da bin ich wieder.
Da ist er wieder. Mein heutiger Gast ist Hubertus Zdebel, mein Bundestagskollege aus Münster und der Sprecher für Atomausstieg der Linksfraktion. Wir reden wirklich heute über ein ernstes Thema, nämlich über die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Also unsere Generation erinnert sich noch, da war Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, ging es eigentlich nur noch um Gorleben, Gorleben, Gorleben. Die gute Nachricht am Anfang, Gorleben ist raus, ne?
Genau, Gorleben ist raus. Das ist wirklich total überraschend gekommen auf Basis von wissenschaftlichen Kriterien, die wir die ganze Zeit über schon hatten. Und jahrelang ist ja dann Gorleben der Standort gewesen. Der wurde auch benötigt, weil ansonsten hätte man die ganzen Atomkraftwerke gar nicht betreiben dürfen, weil es ja einen irgendwie gearteten Endlagerstandort geben musste. Und dann hat sich jetzt herausgestellt, dass Gorleben definitiv nicht geeignet ist.
Die Suche nach einem Endlager ist ja bisher nicht nur oder nicht primär von wissenschaftlichen Erkenntnissen geleitet gewesen, sondern mehr so von, ja, politischen Wunschvorstellungen, oder? Wie würdest du das sagen?
Genau so ist es. Also ich glaube halt, dass Gorleben damals nicht auf Basis von wissenschaftlichen Grundlagen zustande gekommen ist, sondern dass man damals einfach gesagt hat, wir brauchen einen Standort, eben wie gesagt, um überhaupt die AKWs betreiben zu können. Und damals hat man dann in Niedersachsen, damals noch Zonenrandgebiet, sage ich mal, weil damals existierte die DDR ja noch, hat man den dann halt auserkoren, obwohl man damals schon wusste, dass der total brisant ist, eben auch wegen bestimmter Bohrungen, die dort schon stattgefunden hatten und Schäden, die schon damals erkennbar waren. Das hat ja unsere Fraktion damals in dem sogenannten Gorleben-Untersuchungsausschuss auch nochmal sehr, sehr stark deutlich gemacht. Und dann ist aber trotzdem wie eine Monstranz immer wieder Gorleben hochgehalten worden, insbesondere von der CSU, weil da waren ja auch Milliarden investiert worden, um es mal so salopp zu sagen. Und man war damals nicht bereit, um Gorleben dann tatsächlich, wie wir es zum Beispiel auch in der Standortauswahlkommission gefordert hatten, aus dem Verfahren rauszunehmen. Dann ist Gorleben drin geblieben. Und dann ist ja die Bundesgesellschaft für Endlagerung, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, ist dann beauftragt worden, um einen Teilgebietebericht vorzulegen. Und dann hat man dann dort festgestellt, auf Basis von zumindest vorhandenen geologischen Daten, aber auch anderer Kriterien, dass Gorleben definitiv überhaupt nicht geeignet ist als Standort. Und dann war Gorleben September vergangenen Jahres nicht mehr im Verfahren.
Ja, aber das Problem, dass es für den hochradioaktiven Müll, der aus Jahrzehnten ziviler Nutzung von Atomenergie entstanden ist, irgendwo, der muss ja irgendwo hin. Und man kann den nicht einfach zum Mond schießen oder sonst irgendwie wegschaffen oder wie es teilweise die Briten machen, in die Nordsee verklappen, ist auch keine richtig gute Idee. Also, wie geht es jetzt weiter?
Ja, wir brauchen natürlich einen Endlagerstandort, der eben auch nach strengsten wissenschaftlichen und Erkenntnissen eben auch geeignet ist. Das ist sehr ambitioniert, weil das Ziel ist, einen Standort zu finden, der eine bestimmte Sicherheit zumindest für 1 Million Jahre garantieren soll. So steht es auch im Standortauswahlgesetz. Und es ist ja so, dass die Endlagersuche nach Fukushima, du hast das gerade ja schon angesprochen, in eine Beschleunigung reingeraten ist. Weil damals wurde dann klar, das letzte Atomkraftwerk, auch das in Lingen, bei dir direkt um die Ecke da in Niedersachsen, wird Ende 2022 schließen. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Also im nächsten Jahr. Wie es aussieht, wird das letzte AKW in Deutschland vom Netz gehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt vor allen Dingen mit dem hochradioaktiven Müll? Es gibt ja auch niedrig- und mittelaktiven Müll. Das ist eine andere Kategorisierung. Dafür hat man ja auch andere Standorte auserkoren. Vielleicht kann ich da nachher auch noch mal was kurz zu sagen, weil das
Ja,
ist
doch ruhig.
natürlich auch nach wie vor ein Riesenproblem. Aber quasi der Rückbau der AKWs läuft ja schon. Wir haben ja schon hochradioaktiven Müll an den diversesten Zwischenlagerstandorten. Und das Problem der Endlagerung des hochradioaktiven Mülls musste natürlich nach Fukushima beschleunigt angegangen werden. Dann hat man 2013, das ist jetzt 8 Jahre her, hat man damals ganz zum Ende der Legislaturperiode damals, da war ja noch eine CDU-FDP-Bundesregierung dran, hat man dann das Standortauswahlgesetz beschlossen. Und nach einigen Hin und Her war damals der Kompromiss, dass es eine Endlagersuchkommission geben soll, die dann in der Tat nach der Bundestagswahl 2013, etwa ab 2014, 2 Jahre lang getagt hat und dann versucht hat, quasi eine Evaluierung des Standortauswahlgesetzes vorzunehmen und Kriterien festzulegen, nachdem dann die Standortauswahlsuche laufen soll. Das war dann 2016, 2017 der Fall. Die Linke hat damals im Bundestag als damals einzige Fraktion den Bericht abgelehnt. Die Ergebnisse zusammen mit dem Umweltverband BUND. Weil wir der Auffassung waren, dass bestimmte Kriterien nicht erfüllt sind. Insbesondere war ja Gorleben im Verfahren geblieben zum damaligen Zeitpunkt, trotz aller Versuche, es zu verhindern. Es waren aber da auch nur sehr wenige dran beteiligt, wie zum Beispiel auch Michael Müller, der damalige Vorsitzende der Kommission, aber durchaus auch bis zum bestimmten Grad der ehemalige Umweltminister Niedersachsen, Stefan Wenzel von den Grünen, aber auch Klaus Brunsmeier vom BUND und ich, die damals vor allen Dingen versucht haben, Gorleben rauszubekommen. Das gelang nicht. Und es gab Mängel im Verfahren, die sich jetzt auch in der ersten Phase der Endlagersuche auch ganz klar manifestieren. Wir hatten damals festgestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger eigentlich in dieser ersten Phase, wo ja jetzt erstmal nur Teilgebiete ausgewiesen werden, kaum Mitspracherechte haben. Das war auch unter anderem, wieso wir damals Nein zum Standortauswahlgesetz gesagt haben. Soweit vielleicht dazu. Und dann ist das Standortauswahlgesetz nochmal novelliert worden. Dann zu Ende der Legislaturperiode der vergangenen 2017. Auch wegen der Mängel haben wir damals auch dazu Nein gesagt. Aber trotz alledem ist dann natürlich die Endlagersuche auf Basis des damals von CDU, CSU, SPD und Grünen im Bundestag verabschiedeten Standortauswahlgesetz angefangen worden. Und wir befinden uns jetzt gerade in der ersten Phase dieses Endlagersuchprozesses.
Also es müssen ja irgendwie Kriterien festgelegt werden. Kannst du vielleicht mal kurz für Leute, die jetzt nicht so intensiv in diesem Prozess drin sind, schildern, nach welchen Kriterien wird denn geguckt bei der Suche nach geeigneten Standorten?
Ja, es wird danach gesucht, ob es tatsächlich ist, aus den Kriterien quasi diese Sicherheit für 1 Million Jahre herzustellen. Dabei kommt es natürlich dann auch auf Gesteinsformationen an, die eine bestimmte Beschaffenheit in ihrer Konsistenz haben müssen. Und jahrelang war es in Deutschland so, dass dafür nur eine Gesteinsschicht in Frage kam, nämlich letztlich Salz, die sogenannte Salzlinie, die sich in Deutschland durchgesetzt hatte, auch auf Basis von starken Kräften, die vor allen Dingen bei der Bundesgesellschaft für Geowissenschaften und Rohstoffe angesiedelt war, die auch die Asse zum Beispiel empfohlen hatten als Endlagerstandort für mittelaktiven Müll. Und in anderen Ländern ist man andere Wege gegangen, wie zum Beispiel in Granitgestein, was es in Deutschland ja auch gibt. Und auch in Tongestein sind einige Länder auf diesen Weg gegangen, also tatsächlich Gesteinsschichten, die auch in der Lage sind, diese Gewähr zu bieten, wenn sie halt auch eine entsprechende Dichte haben, um tatsächlich Außeneinflüsse abzuhalten, insbesondere auch Wassereinflüsse. Und dafür kommen eben diese Gesteinsschichten nur in Frage. Und das ist im Kern der Punkt, den wir jetzt im Moment haben. Im Moment die Bundesgesellschaft für Endlagerung war ja dann beauftragt worden, diese Teilgebiete mal in Karte zu bringen, die überhaupt in Frage kommen. Die haben sich natürlich streng an diesen drei Gesteinsschichten orientiert und haben da wirklich nur einen sehr groben Überblick liefern können, jetzt erstmal. Weil um das genauer beurteilen zu
Zu den
können,
Gebieten
braucht es
kommen wir gleich
natürlich noch
nochmal.
weitere Untersuchungen dann im weiteren Verfahren.
Genau, zu den Gebieten kommen wir gleich nochmal. Wir haben nämlich eine erste Frage schon auf Facebook. Die Margit fragt: Hallo, wie wird denn eigentlich investiert, um Forschung zu unterstützen, damit man den Dreck noch weiter nutzen kann? Ist doch eventuell ein Rohstoff oder sehe ich das falsch?
Ja, ich glaube, das ist ein Ammenmärchen, dass das ein Rohstoff ist. Ich meine, die Frage ist halt die, ob man überhaupt auf Atomenergie setzen will oder nicht. Meines Erachtens ist es halt eine ganz schädliche Energieform. Sie ist natürlich auch janusköpfig. Das sehen wir auch sehr stark zum Beispiel bei der Urananreicherung, weil mit derselben Technologie, in der im Uran angereichert wird für Atomkraftwerke, lassen sich natürlich auch Atombomben herstellen. Waffen bauen, dessen Ächtung total auf der Tagesordnung steht. Stichwort da natürlich auch Atomwaffenverbot und solche Geschichten und die Verträge, die da international geschlossen werden, an denen sich die Bundesrepublik Deutschland auch bisher nicht beteiligt. Und vor diesem Hintergrund glaube ich halt, dass man zumindest, was diese Form der Energiegewinnung angeht, seit Jahren auf dem Holzweg war. Sie ist nicht nur schädlich, sondern sie ist auch immens teuer, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Milliarden Euro allein schon in die Entwicklung in den 50er, 60er Jahren investiert worden sind und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund dessen, was jetzt an Endlagerkosten in Milliardenhöhe, die noch nicht mal genauer beziffert werden können zum jetzigen Zeitpunkt, seriöserweise quasi damit noch auf uns zukommt. Also insofern glaube ich halt, dass es nicht sinnvoll ist, überhaupt, wie einige jetzt zum Beispiel wieder glauben, vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe erneut wieder in Atomenergie reinzugehen. Das wollen die Konzerne ja noch nicht mal, die jahrelang Atomkraftwerke betrieben haben, weil sie selber zu der Auffassung inzwischen gelangt sind, dass es besser ist, zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren.
Aber da würde ich gerne noch mal einhaken. Also das Zeug ist definitiv Abfall. Man kann damit nichts Sinnvolles mehr machen. Das
Ja, man
strahlt.
könnte natürlich die aufbereiten, wenn man das will.
Ja,
Man kann
okay.
natürlich, sagen wir mal, also abgebrannte, benutzte Brennstäbe wieder aufbereiten. Das kann man natürlich alles machen in total aufwendigen Verfahren. Natürlich kann man das machen. Und man muss es halt bis zu einem bestimmten Grad trennen. Das ist zumindest das, was jetzt gemacht wird für die Endlagerung. Was ich ja gerade schon mal kurz angedeutet habe, das ist ein Kapitel für sich noch, was auch viel komplizierter ist, als die meisten Leute wissen. Aber da will ich mich jetzt nicht so lange mit beschäftigen, weil es dann wirklich sehr spezifisch wird. Aber auch das muss man wissen, also dass das auch erhebliche Probleme mit sich bringt. Und Selbstverständlich könnte man das machen. Die Frage ist, will man das? Und eben auch vor dem Hintergrund der Kosten und dem Hintergrund der Risiken, die damit verknüpft sind.
Also, die Konzerne haben jetzt jahrzehntelang gutes Geld gemacht mit dem Atomstrom. Und wir haben jetzt als Gesellschaft dieses Problem mit dem Müll. Also, wir müssen das irgendwo
Ja.
unterbringen. Und für 1 Million Jahre verwahren. Margita fragt nochmal nach: Gibt es sicher keine Nachnutzung? Also vielleicht gibt es ja auch irgendeine Methode oder kann man noch eine Methode entwickeln, wie das Zeug schneller zerfällt und weniger lange dann endgelagert werden muss?
Also diese Methoden gibt es im Moment in dieser Form nicht. Es wird entwickelt, natürlich technologisch auch bis zu einem bestimmten Grad. Das ist diese sogenannte Transmutation, nenne ich das mal grob vereinfachend. Das ist im Kern eine andere Form der Wiederaufbereitung und Aufarbeitung. Und die ist in Deutschland verboten, seit etlichen Jahren schon. Natürlich kann man in die Richtung gehen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, den Atommüll zurückzuholen. Das habe ich vielleicht jetzt noch gerade nicht so deutlich gesagt bisher. Aber es ist im Gesetz auch so geregelt, dass die Lagerung so erfolgen muss, dass der Müll immerhin 500 Jahre lang zurückholbar bleibt. Es kann ja durchaus sein, dass es in irgendeiner Form irgendwann mal in Zukunft eine wirkliche Lösung gibt, um tatsächlich zumindest die Menge an strahlendem Material zu reduzieren oder es tatsächlich auch einer anderen Nutzung zuzuführen. Das wissen wir im Moment nicht. Im Moment gibt es diese ausgefeilte Technik nicht. Das, was im Moment in der Diskussion ist, ist arschenteuer. Da reden wir dann wirklich über Milliardenbeträge. Diese Technologie ist auch noch nicht ausgereift. Das wird noch Jahrzehnte meines Erachtens dauern, bis sie, wenn überhaupt, jemals dann ausgereift wäre. Und die Frage ist politisch, ob man das will. Im Moment glaube ich, dass mit Ausnahme der AfD keine einzige politisch im Bundestag vertretene Partei Interesse daran hat, eine Neuauflage der Atomenergie in Deutschland quasi zu forciert voranzubringen. Aber diese Stimmen gibt es. Die sind sicherlich auch teilweise stärker geworden im Laufe der letzten Jahre. Das muss man sehen. Das kommt auch durch die Klimakatastrophe natürlich, wo etliche die Atomenergie als Ausweg postulieren. Das liegt auch an internationalen Entwicklungen in anderen Staaten, wo weiterhin unverdrossen auf Atomenergie gesetzt wird. Da muss man ja nicht weit gehen. Beispiel Belgien, Beispiel Frankreich und so. Wir sind auch durchaus umringt von Staaten, die weiter trotz dieser immensen Kosten weiterhin auf Atomenergie setzen. Und diese Diskussion wird an Bedeutung meines Erachtens auch zunehmen. Da muss man sich nichts vormachen. Das ist politisch so. Und ich glaube, es gibt aber sehr, sehr gute Argumente. Einige davon habe ich gerade auch schon vorgetragen, um deutlich zu machen, die Atomenergie ist weder sicher. Ein GAU wie in Fukushima oder in Tschernobyl kann in Deutschland auch jederzeit passieren. Es gibt Statistiken darüber, dass rechnerisch alle 10 Jahre ein Super-GAU ansteht. Davon ist Deutschland auch, wenn immer wieder behauptet wird, die Atomkraftwerke in Deutschland wären so sicher, ist davon auch nicht frei. Es hat auch immer wieder Störfälle und so weiter in Atomkraftwerken gegeben. In den letzten Jahren ist weniger in die Sicherheit investiert worden, auch vor dem Hintergrund des bevorstehenden Auslaufens der AKWs und, und. Und nochmal, es gibt keine einzige Versicherungsgesellschaft in Deutschland und in Europa und in der Welt, die überhaupt bereit ist, die ganzen Risiken und Kosten eines Atom-Supergaus quasi auf sich zu nehmen. Atomkraftwerke sind unversicherbar. Das muss man wissen. Das ist nicht ein Auto oder so, wo man eine Autoschutzversicherung abschließen kann oder irgendwie wie eine Hausratsversicherung oder so. Es gibt schlichtweg keine Versicherung dafür. Und die Risiken liegen nicht umsonst inzwischen beim Staat. Katrin, du hast es gerade kurz angesprochen. Die Atomkonzerne haben jahrelang Milliardengewinne gemacht mit der Atomenergie und sie sind jetzt nicht mehr zuständig für die Kosten der Atommüllendlagerung. Die haben einen Deal gemacht, einen in meinen Augen schmutzigen Deal, Ende 2016 quasi mit der Bundesregierung. Das ist damals vom Parlament abgesegnet worden mit Unterstützung von der Großen Koalition damals, aber auch der Grünen. Damals haben die Atomkonzerne etwa 23 Milliarden Euro auf den Tisch gepackt und angeblich auch vor dem Risiko, dass sie damals pleite gehen könnten. Da gab es die Debatte, RWE geht pleite, EnBW geht pleite, E.ON geht pleite und so weiter. Und dann ist dieser Deal durch den Bundestag gegangen worden, sogar im Rahmen eines staatlich vereinbarten Vertrages. Also auch wenn wir wollten als Linke, wir haben den Vertrag ja damals als Einzige abgelehnt, dann kämen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Das würde, wer jetzt versucht, den Vertrag nochmal aufzumachen, da kannst du das Geld direkt den Konzern in den Rachen werfen. Das wird nicht mehr funktionieren. Das ist ein Vertrag, der ist in Beton gemeißelt und führt dazu, dass letztlich über diese Summe, die ich gerade genannt habe, also diese etwa 23 Milliarden Euro, die im Moment in einem Fonds liegen, in einem staatlichen Fonds liegen, hinaus, tragen die Konzerne keinerlei Verantwortung mehr für die Kosten der Endlagerung und so weiter und so fort. Da sind die raus aus der Nummer. Und die beeilen sich natürlich im Moment, den hochradioaktiven, aber auch den schwach- und mittelradioaktiven Müll der Regierung bzw. dem Staat vor die Füße zu stellen. Obwohl die Endlagerungsfrage, wie wir ja gerade gesagt haben, noch längst nicht geklärt ist und so. So sieht's aus.
Da habe ich noch zwei Kommentare zu. Also einmal, Michaela meint, die Chinesen könnten doch die Brennstäbe noch weiter ausnutzen. Die haben neuere Technik.
Tja, wenn die Chinesen unbedingt da Bock drauf haben, ja, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die haben, glaube ich, auch genug selber an, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber die haben auch genug selber Material und um da bestimmte Sachen zu machen. Die Russen haben teilweise auch Interesse an bestimmten Stoffen, also wie zum Beispiel auch, sagen wir mal, atomare Bestandteile aus der Urananreicherung, die im Moment nach Russland immer wieder transportiert werden. Mag sein, dass es irgendwelche Abnehmer, Interessenten gibt, aber wie gesagt, wir haben uns auch immer so verstanden, das ist auch meine politische Meinung, dass der in Deutschland produzierte und hergestellte Atommüll, dass der auch in Deutschland endgelagert werden muss. Also wir haben jahrzehntelange Erfahrungen in anderen Bereichen, wo in Deutschland angefallene Chemieabfälle und sonstiges ins Ausland exportiert worden sind. Ich halte das für fatal. Der Atommüll, der in Deutschland anfällt, muss auch in Deutschland endgelagert werden. Und das wird da sowieso bis zu einem bestimmten Grad nie werden, wenn wir zum Beispiel in den Blick fassen, was für Atommüll zum Beispiel auch noch in der Nord- und in der Ostsee zum Beispiel lagert, wo niemand dran fassen will im Moment. Aber auch der gehörte eigentlich aus der Ost- und Nordsee entfernt, um es mal auch so deutlich zu sagen.
Wie ist der denn da reingekommen?
Krieg vor allen Dingen. Das ist alles vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg passiert. Und dann hat es natürlich auch noch Dumping gegeben. Jetzt nicht in Deutschland in dieser Form so stark, aber vor allen Dingen auch passiert das ja nach wie vor auch zum Beispiel in Großbritannien, dass bestimmte atomare Bestandteile quasi auch weiterhin in die Nordsee zum Beispiel gelangen. Ne? Also das ist auch hinlänglich bekannt. Naja. Und das wäre auch nochmal ein abendfüllendes Thema, was zum Beispiel mit Atommüll oder verseuchtem Wasser tatsächlich teilweise passiert. Das ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel auch in Deutschland die Atomkraftwerke im Regelfall an Flüssen und Kanälen und so weiter positioniert sind. Man gucke alleine mal an den Rhein oder du wohnst ja direkt an der Ems, Katrin, da weißt du ja Bescheid und was mit Lingen ist und so zum Beispiel. Ne? Es geht ja nicht nur um Kühlwasser, um es mal so zu sagen, sondern es geht natürlich auch, je nachdem, auch um andere Substanzen und so. Ne?
Ja. Markus möchte jetzt ein bisschen das Thema wechseln und möchte wissen, wie es mit der Sicherheit und der Rückholung aus der Asse eigentlich aussieht. Also da sind
ja,
wir
das ist schwierig.
Mittel- bis schwach radioaktiver Abfall. Und wir kennen ja alle diese Bilder von durchgerosteten Fässern, die da im Salzstock in der Asse gelagert sind, also auch in Niedersachsen. Was ist da der Stand?
Also, Ja, der Stand ist der, dass nach wie vor der Versuch unternommen wird, das Absaufen der Asse zu verhindern. Es gibt das Lex Asse, das ist ja nicht neu, sondern das gibt es ja schon seit etlichen Jahren,
Also
wo
ein
damals
extra Gesetz.
festgelegt, das ist das Asse-Gesetz, wo drin festgelegt wurde, dass es den Versuch geben soll, an den Asse-Atommüll aus der Asse zurückzuholen. Das war ja auch keine Selbstverständlichkeit, weil es durchaus auch Stimmen gab, die gesagt haben, den lassen wir da mal unten drin. Und es war damals ein Konsens im Bundestag, das ist jetzt schon einige Jahre her, den Versuch ernsthaft zu unternehmen, den Assemüll zurückzuholen aus diesem wirklich einsturzgefährdeten Bergwerk. Wir haben da auch erheblichen Wassereinfluss. Ich habe mir das selber mal unterirdisch dort angeschaut, vor einigen Jahren. Das ist halt relativ avanciert. Es geht auch in einem Schneckentempo voran, zugegebenermaßen, weil die Sicherheit der Menschen, die dort arbeiten, natürlich auch berücksichtigt werden muss. Da sind ungefähr 100 Menschen unterirdisch permanent dabei, um da Fortschritte zu erzielen. Aber jeder Fortschritt muss abgeklopft werden auf die Standsicherheit der Asse selber, der Sicherheit der Beschäftigten, die dort unterirdisch arbeiten. Und. Deswegen ist das ein sehr aufwendiges Verfahren, was auch unheimlich teuer ist. Also wir reden jetzt bei dieser Rückholungsaktion über geschätzt 10 Milliarden Euro, also Tendenz steigend. Und ob das jemals klappt, ist völlig offen zurzeit. Zurzeit gibt es einen Streit darüber, wie damit politisch fortgeschritten werden soll. Unter anderem darüber, wo zum Beispiel ein Zwischenlagerstandort sein soll für den rückgeholten Müll, weil diese Fässer müssen natürlich nach strengsten Kriterien, also die rosten ja, es ist völlig unklar, ob die überhaupt noch alle dicht sind und. Also diese ganzen technischen Fragen müssen die sowieso erstmal geborgen werden, wobei diese Bergung dann über einen zusätzlichen Schacht erfolgen soll, wo es aber dann eben genau die besagten Standortprobleme oder Sicherheitsprobleme gibt. Und ob das jemals gelingen wird, ist tatsächlich sehr, sehr fraglich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir diesen Versuch machen müssen, weiter forcieren müssen, dass die Frage, wo die Fässer dann zwischengelagert werden, ist für mich eine nachrangige. Die muss aber natürlich auch geklärt werden. Es spricht einiges dafür, dass ein Zwischenlagerstandort in der Nähe der Asse wahrscheinlich die bessere Lösung wäre, als ein Standort, der etwa 50 Kilometer weit entfernt ist, weil das zwangsläufig wieder Atomtransporte nach sich ziehen würde. Man muss sich auch vor Augen führen, an den AKW-Standorten ist es ja so, da gibt es auch Zwischenlagerstandorte, die Menschen ertragen das dort, obwohl es für sie natürlich eine Belastung ist. Sie wissen aber, dass der Brand steht, irgendwann wegkommt. Dasselbe gilt ja in gewisser Weise für die Asse auch. Ich bin aber schon der Meinung, dass es da eben auch einen vernünftigen Alternativenvergleich noch braucht. Aber letztlich sage ich auch ganz klar, ob das jemals klappen wird, den Müll wirklich rauszuholen, ist eine wirklich schwierige Sache. Und es gibt auch Kräfte, die nie was anderes wollten, als den Müll in der Asse zu lassen. Das muss man eben auch ganz klipp und klar dazu sagen. Die haben einfach immer schon die Linie vertreten, dass der Müll dort unten bleiben soll, auch aus Kostengründen. Es gibt da bestimmte Chemikalien, die dann zum Einsatz kommen sollen, die den Atommüll, der dort lagert, dann unschädlicher machen könnten. Diese Überlegung gibt es schon seit Jahren. Ich persönlich habe es immer richtig gefunden, auch wenn das sehr teuer wird, auf jeden Fall alle festzuhalten, solange wie es überhaupt die Möglichkeit gibt, diesen Atommüll wieder zurückzuholen. Das ist aber eine Frage, die im Raum steht. Da mache ich mir nichts vor. Und es kann schief gehen, es kann aber meines Erachtens auch nach wie vor gelingen. Auch von meiner Wahrnehmung her, bei meinem Besuch in der Asse dort unten angeschaut habe. Es kann knapp werden, es kann auch schief gehen. Das sage ich auch sehr deutlich.
Ja, gut, dann kommen wir jetzt von dem mittel- und schwach radioaktiven Atommüll, dem alten in der Asse, kommen wir mal wieder zu dem noch oberirdisch lagernden an den Atomkraftwerken, also in Lingen oder in oder auch im Zwischenlager Ahaus, das ist ja, wird ja auch immer weiter verlängert, die Möglichkeit in Ahaus den hochradioaktiven Müll zwischenzulagern. Man hat ja schon fast die Befürchtung, wenn eben kein Endlager gefunden wird, dann wird halt Ahaus eins und dann steht er da irgendwie oberirdisch rum. Ist jetzt auch nicht so richtig toll. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, können wir mal kurz auch noch mal ins Münsterland gucken. Was sind denn mögliche Endlagerstandorte im Münsterland?
Ja, das kann ich mal kurz ausführen. Wir haben ja seit etwa Ende September den Bericht der BG, also der Bundesgesellschaft für Endlagerung, den sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete. In diesem Zwischenbericht Teilgebiete, der ist wie gesagt sehr grobkörnig, weil man im Wesentlichen nur geologische Daten dafür verwenden konnte. Hat man etwa mehr als 50% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland zu einem Teilgebiet gemacht. Es gibt insgesamt 95 Teilgebiete, die ausgewiesen worden sind. 8 Teilgebiete davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Ein ganz großes hier im Nordrhein-Westfalen. Was auch quasi das gesamte, das zieht sich quasi vom Westen Nordrhein-Westfalens, also etwa Wesel, Kreis Wesel, über den dann das ganze Münsterland hin, das ganze OWL hindurch bis nach Niedersachsen hinein. Ein Riesentongebiet, was dort ausgewiesen worden ist. Aber es sind noch mehr, drei kleinere Tongesteinsgebiete zusätzlich in NRW ausgewiesen worden. Und es gibt 4 Teilgebiete, die in Steinsalz in flacher Lagerung ausgewiesen worden sind. Und um es mal klar zu sagen, Katrin, 6 dieser Teilgebiete, ne, von den 8 in Nordrhein-Westfalen betreffen den Kreis Steinfurt.
Genau.
Da, wo du jetzt gerade sitzt und so, ne?
Ja.
Also ihr seid quasi mit dem Kreis Steinfurt quasi das zentrale Gebiet, was im Fokus in Nordrhein-Westfalen steht und so, ne? Und also es ist natürlich so, dass, also wenn wir jetzt über dieses riesige Tongesteingebiet reden, ist das natürlich wirklich sehr grob ausgewiesen. Ich weiß vom Geologischen Landesdienst Nordrhein-Westfalen, dass natürlich dieses riesige Tongebiet nicht komplett in Frage kommt, sondern dass es da, wie die sich immer ausdrücken, besonders tonige Ecken in Nordrhein-Westfalen gibt, die dann eher in Frage kommen, die sich jetzt aber aus diesem Teilgebietebericht nicht so wirklich erschließen lassen. Das wird jetzt, das geht ja jetzt, das ist ja jetzt erst die erste Phase der Suche, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Und das heißt, jetzt haben wir nur diese geologischen Daten erstmal als Grundlage im Wesentlichen. Und dann kommt ja jetzt dann ist jetzt im Moment hinter den Kulissen wird jetzt im Moment die zweite Phase in der Endlagersuche vorbereitet. Da wird es dann konkreter. Dann sollen nämlich die Gebiete quasi oder die Regionen ausgewiesen werden, die dann tatsächlich für eine oberirdische Erkundung ausgewiesen werden sollen. Das ist ja jetzt alles überhaupt noch nicht passiert. Und da wird es dann spannend. Die BGE wird jetzt in etwa einigen Monaten, also es sah erst noch so aus, dass es eventuell noch vor der Bundestagswahl kommt. Jetzt sieht es so aus, dass es wahrscheinlich doch nicht schon vor der Bundestagswahl kommt. Das hat auch damit mit dem ganzen Timetable da im Bundestag natürlich zu tun, weil die natürlich auch wissen, dass sie dann, wenn sie das konkreter machen, dann bestimmte Regionen besonders auf die Büsche treiben und so. Deswegen ist da wahrscheinlich irgendwo auch so ein hinter den Kulissen geschlossenes Agreement am Werk, das jetzt aus dem Bundestagswahlkampf weitgehend erstmal in ihrer Konkretisierung rauszuhalten. Aber dann wird es wirklich konkret. Und wenn du dir vor Augen führst, Katrin, dass die überwiegende Zahl von diesen Gebieten, die ausgewiesen worden sind, Steinsalzgebiete sind, sehr viele auch in Niedersachsen, aber durchaus auch in Sachsen-Anhalt und so weiter. Und es nur 9 Teilgebiete gibt von den 95, die Tongestein sind. Und es ja wahrscheinlich der Plan sein dürfte, dass alle drei in Frage kommenden Gesteinsschichten, also Salz, Ton und Granit, möglichst lange im Verfahren bleiben, zumindest in dieser ersten Runde weiterhin, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade klein, dass dieses Tongebiet in Nordrhein-Westfalen weiter im Rennen bleibt. Soweit kann ich das jetzt schon, sagen wir mal, prognostizieren, sage ich mal, ohne dass ich jetzt quasi eine Standleitung zur Bundesgesellschaft für Endlagerung hätte oder Sonstiges oder so, sondern die Wahrscheinlichkeit ist einfach auf Basis des Verfahrens relativ groß, dass dieses Tongesteingebiet durchaus dann für die oberirdische Erkundung ausgewählt werden könnte. Letztlich muss das dann der Bundestag entscheiden. Weil der Bundestag wird dann die Gebiete beschließen, die dann oberirdisch erkundet werden sollen. Das wäre dann die zweite das wäre dann die zweite Phase, die dann weiterginge mit einer dann letztendlichen unterirdischen Erkundung. Und auch da müsste dann wieder, wenn das wird dann nochmal spezifischer untersucht natürlich, dann käme dann die unterirdische Erkundung und am Schluss blieben dann noch zwei oder drei maximal Standorte über und da müsste dann nochmal eine endgültige Entscheidung getroffen werden, welcher Standort dann quasi der Endlagerstandort wird und auch das würde letztlich wieder der Bundestag entscheiden. Um das mal eben so kurz darzustellen, ist ein bisschen komplizierter im Detail, wie du dir denken kannst, aber so ist es ungefähr geplant und es ist sehr wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich, dass auch dieses Tongesteingebiet, wovon auch der Kreis Steinfurt betroffen ist, Teilgebiet werden könnte, was jetzt oberirdisch in dem nächsten Schritt erkundet würde.
Ich stelle mal nur eine ganz defätistische Frage, bevor ich wieder zu unseren Kommentargästen auch übergehe. Was ist eigentlich mit Bayern? Die müssten doch auch eine ganze Menge so Granitgestein haben. Und dieses Bundesland war ja exzessiv am Ausbau der Atomenergie beteiligt und hat da irgendwie sehr stark drauf gesetzt, weshalb sie auch immer noch Schwierigkeiten haben, jetzt bei der Energiewende umzusteigen. Ja. Also gibt es da auch geeignete Gebiete?
Ja, natürlich. Das ist auch ausgewiesen worden in dem Teilgebietebericht, den ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe. Natürlich gibt es da interessante Granitflächen, vor allen Dingen in Bayern. Und nicht nur in Bayern, sondern auch in Baden-Württemberg durchaus. Und die sind natürlich auch in Betracht zu nehmen. Das Interessante an der Sache ist ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, Bayern gehört sicherlich zu den mit den Haupt, AKW-Betreiber-Bundesländern in der Vergangenheit und macht sich jetzt schon seit Jahren einen schlanken Fuß, was den Endlagerstandort angeht. Das ist ja im Bundestag mit Händen zu greifen immer gewesen. Immer wieder wurde dann nach Gorleben verwiesen. Dann hat jetzt die jetzige CSU-Freie Wählergemeinschaftskoalition per Koalitionsvertrag deutlich zu sagen beschlossen, dass Bayern als Endlagerstandort nicht in Frage kommt. Und wenn Atommüll in Bayern anfällt, wie jetzt auch in dem Forschungsreaktor Garching, dann wird dann natürlich wie selbstverständlich in andere Bundesländer exportiert. Der Müll soll ja nach Ahaus kommen. Ne? Also hochradioaktiver, atombombenfähiger Atommüll Atombrennstoff wird quasi über vor allen Dingen Straßentransporte, dann soll der nach Ahaus in einigen Jahren transportiert werden. Das hakt jetzt an den Transportgeräten, weil die da mit den Behältertransportern noch nie, und den Fahrzeugen, die den Atommüll dann halt transportieren sollen, noch nicht ganz fertig sind. Da hakt es ein bisschen, aber der Plan ist nach wie vor der, dass der Garchinger Atommüll aus München, Garching da dann nach NRW exportiert wird und so. Ne? Das ist der Plan. So, das ist Bayern. Das ist NIMBY pur, also Not in My Backyard Politik pur. Und das lehnen wir selbstverständlich ab.
Also in Bayern nennt man das das St. Florians-Prinzip. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an. Also wir machen zwar den Dreck, aber für die Entsorgung sehen wir uns hier mal gar nicht zuständig. Mhm. Das ist ja so ein klassisches Prinzip. Und so ungern wir alle Atommüll vor unserer eigenen Haustür liegen haben wollen, das muss man ja mal sagen, ist das aber natürlich eine Verantwortung, die alle haben und diejenigen, die am meisten davon produziert haben, jetzt nicht am wenigsten. Ne?
Genau. Das ist der Punkt. Nimmt nicht weg, dass auch in allen Bundesländern natürlich die geologischen Dienste alle, sagen wir mal, im Moment dabei sind, um den Teilgebietebericht der BGE zu untersuchen. Und sicherlich auch einige Bundesländer, nicht nur Bayern, dabei sind, um Argumente vorzutragen, wieso ihr Bundesland nicht in Frage kommt. Ich meine, sagen wir mal so, also ich bin halt der Meinung, die absolute Sicherheit an Standort für den vor allen Dingen hochradioaktiven Müll gibt es nicht. Es kann nur um eine maximale Sicherheit letztlich gehen. Und es zeigt sich einfach immer wieder, was für ein Irrweg es war, überhaupt in diese Form der Energieerzeugung einzusteigen, mit allen Folgen und Konsequenzen, die das jetzt im Moment hat. Und wir als Linke sollten bei unserer Positionierung bleiben, quasi tatsächlich nach strengen Kriterien in einem wirklich wissensbasierten, lernenden und vor allen Dingen auch transparenten Verfahren den Standort mit der bestmöglichen Sicherheitsgarantie zu unterstützen, nach streng wissenschaftlichen Kriterien und nicht nach irgendwelchen anderen Gesichtspunkten und Interessen. Da sind wir meines Erachtens gut aufgestellt. Man kann ja auch auf dumme Ideen kommen, die ja teilweise auch schon im Raum stehen, dass das möglicherweise auch zum Beispiel Bundestagsentscheidungen. Ich meine, du weißt ja selber, wie viele Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen kommen. Dann nimm noch diejenigen aus Bayern dazu und Baden-Württemberg und Niedersachsen. Und wenn die sich dann mal tief in die Augen schauen, dann stellt sich dann natürlich möglicherweise die Frage auch nicht immer unbedingt nur nach objektiv wissenschaftlichen
Nö,
Kriterien. Das ist in der Tat ein Problem,
dann liegt der
natürlich.
Müll ganz
So,
schnell in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo an der polnischen Grenze,
genau.
egal was für ein Gestein darunter ist. Ja, ist klar. Wir wissen alle, wie Politik funktioniert und dass auch da das St. Florians-Prinzip nicht ganz unbekannt ist und niemand will sich irgendwie vor Ort mit seinen Wählerinnen und Wählern darüber streiten. Und wenn zum Beispiel hier Michaela Stefanie schreibt, ich will diesen Müll nicht in unserem schönen Land haben, ja, ich glaube, das gilt eigentlich für alle. Also niemand will diesen Müll haben, nur er ist halt da. Und im Augenblick liegt er in Ahaus, also ganz nah bei uns, oberirdisch, also nicht für die Ewigkeit gemacht, also noch nicht mal, würde ich sagen, für die nächsten 100 Jahre sicher. Und insofern sollten gerade wir im Münsterland natürlich ein Interesse daran haben, dass das Zeug irgendwo ganz tief unter die Erde kommt, in möglichst eine Gesteinsschicht, die so schnell nicht wassergängig wird. Ja? Wobei auch da finde ich ja, wir können jetzt natürlich wissenschaftliche Kriterien anlegen. Auch die Geologie ist natürlich, was Vorhersagen angeht, keine ganz zuverlässige Wissenschaft. Also bis heute kann die Geologie immer noch nicht sagen, wo in 10 Jahren der nächste Vulkan ausbricht oder wo irgendwie welcher Grabenbruch bei der Erdtektonik als nächstes zu Erdbeben und Erderschütterungen führen wird oder so. Das ist immer, also gerade mit Prognosen in die Zukunft immer schwierig, aber diese Unsicherheit haben wir halt. Und Margitta meint noch, wer beobachtet denn die Bohrerlaubnisse der Gas- und Fracking-Unternehmen? Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem du dich intensiv und wir uns notgedrungen hier intensiv auch beschäftigt haben. Nicht, dass ein Bundesland den Endlagerplatz gewinnt, in Anführungszeichen, trotzdem aber Bohrungen in der Nachbarschaft bewilligt werden.
Ja, das ist in der Tat auch ein Problem. Also das fängt an mit der Problematik der geologischen Daten, die überhaupt zur Verfügung gestellt worden sind. Also alle, die sich mit der Thematik beschäftigen müssen, wissen, dass bisher nicht alle geologischen Daten wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, was die Suche angeht, weil es da natürlich auch wirtschaftliche Interessen gab, was das Ganze angeht. Konzerne, die da ihre Bohrungen gemacht haben, die nur bedingt bereit waren, diese Unterlagen quasi zur Verfügung zu stellen. Und es ist jetzt im Moment ein hochgradig kompliziertes Verfahren, dass zumindest einige ausgewählte Mitglieder des sogenannten nationalen Begleitgremiums, das ist auch im Standortauswahlgesetz vorgeschrieben, dass die haben so eine Art Wächterfunktion über das Verfahren, dass einige von den Mitgliedern des NBG zum Beispiel auch dann Akten ein sich nehmen können, um dann quasi als Gewährsmänner für die Öffentlichkeit zu erklären, dass diese geologischen Daten tatsächlich vernünftig ausgewertet worden sind. Das sind alles so Krücken, die auf Basis dieses meines Erachtens ziemlich missglückten Geodatengesetzes quasi zustande gekommen sind, weil normalerweise müssten diese geologischen Daten natürlich komplett öffentlich sein, wie wir es auch gefordert haben. Es ist aber natürlich auch so, dass es natürlich auch Krücken gibt im Bundesberggesetz und so weiter, um das anzusprechen. Ist schon richtig. Bestimmte Sachen sind auch ausgenommen worden, zumindest auf dem Papier. Ja, ist gesagt worden, dass zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel das gesamte Ruhrgebiet auch, vor allen Dingen dort, wo es Bergbau gegeben hat, ist ja komplett ausgenommen worden als bei der Standortauswahlsuche. Interessanterweise weiß aber im Moment auch die BGE noch nicht mal, ob das zum Beispiel auch für die Salzkavernen bei Grona Epe auch gilt oder nicht. Diese Frage hat vor kurzem die Bürgerinitiative in Ahaus mal aufgeworfen, der BGE gegenüber. Das ist nicht geklärt. Also das heißt, auch da ist die Luft nach oben, was die Datenlage angeht. Und da müssen wir natürlich dranbleiben, weil das Problem ist natürlich die Frage auch der Transparenz. Wie transparent ist überhaupt dieses Verfahren, wenn nicht alle Daten vorhanden sind und nicht frei und öffentlich zugänglich letztendlich sind? Ja, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Wir sind da ja auch mit, also mein Büro oder ich selber sind da natürlich auch dran, um das genauer immer wieder rauszubekommen, auch im engen Austausch mit Bürgerinitiativen im Münsterland, wo wir dann versuchen, gemeinsam uns dieser Problematik zu widmen und anzunähern. Und die Auskunftsbereitschaft der Behörden ist auch teilweise natürlich ausbaufähig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wer einmal so Akten gesehen hat, zum Beispiel was Fracking-Konzessionen oder Fracking-Erlaubnisse angeht, mit den vielen Schwärzungen und so weiter, die dann in etlichen Unterlagen da sind, können sich vielleicht einigermaßen vorstellen, wie schwierig es ist, um da tatsächlich an Informationen zu kommen. Also da ist noch viel Luft nach oben, gerade in dieser Phase, um überhaupt eine Beteiligung der Bevölkerung auf Augenhöhe, wie es immer so schön heißt, überhaupt gewährleisten zu können. Da sehe ich eines der größten Probleme im Moment, was die Endlagersuche angeht, dass die Bundesgesellschaft für Endlagerung quasi weiterarbeitet, hinter den Kulissen dann ausknobelt, welche Gebiete oberirdisch überhaupt untersucht werden sollen und dann gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger, die sich versuchen im Moment selber zu organisieren in dieser Teilgebietekonferenz, die ja im Moment auch tagt, leider eben wegen Corona natürlich nur online tagen kann, unter immensen zeitlichen Druck und so weiter, ohne dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, da wirklich auf Augenhöhe mithalten zu können und so weiter. Das sind alles Probleme, die wir alle haben kommen sehen, also wir Linken zumindest, und wo es im Moment darum geht, bestimmte Entschleunigungsmaßnahmen möglich zu machen, damit überhaupt eine vernünftige Bürgerinnenbeteiligung in dieser ersten Phase der Endlagersuche überhaupt noch muss, Katrin. Das sind die Sachen, die gerade laufen in dieser Teilgebietekonferenz, die ja jetzt die erste Sitzung auch hatte vor einigen Wochen. Jetzt werden noch zwei folgen. Ein Beschluss war jetzt schon, die ursprünglich für Juni beschlossene Konferenz auf den August zu verschieben, was ich sehr begrüße, um mehr Zeit zu haben, um sich wirklich auszutauschen. Nur letztlich und das war von Anfang an klar, hat die Bevölkerung so gut wie keine Mitbestimmungsmöglichkeiten in dieser ersten Phase der Endlagersuche. Eine der Hauptkritiken, und es stellt sich jetzt schon heraus, dass unsere Kritik da mehr als berechtigt war, wie wir das Endlager- oder Standortauswahlgesetz damals abgelehnt haben, weil das stellt sich jetzt schon raus, diese Sachen.
Ja, aber umso wichtiger ist es, dass wir auch als Linke in diesem Thema weiter aktiv sind und da weiter drauf gucken. Und ich bedauere das sehr, dass du das in der nächsten Wahlperiode nicht weitermachen kannst. Ich hoffe aber sehr, dass wir jemanden finden, der das mit zumindest der gleichen Energie und dem gleichen Herzblut macht, wie du es jetzt gemacht hast, weil das mir eben auch ein Anliegen ist, dass wir da für eine transparente und nachvollziehbare Politik richtig Druck machen. Ich habe jetzt aber noch eine Off-Topic-Frage, also eine, die sich nicht um Atommüll dreht. Die haben hier auch immer Raum. Also hier darf jeder alles fragen, was ihn oder sie gerade bewegt. Und Michaela möchte wissen, mich würde der Standpunkt der Linken dazu interessieren, dass jetzt schon von kein Urlaub zu Ostern geredet wird. Mir geht es nicht um Reisen, sondern um Ostern mit der Familie. Da geht es halt wieder um die Covid-Situation. Ich meine, wenn wir mal angucken, wie im Augenblick sich die Inzidenz entwickelt, gerade hier auch im Münsterland, können wir ja verhalten optimistisch sein. Also in Münster ist die 7-Tage-Inzidenz schon unter 25. Im Kreis Steinfurt und im Kreis Coesfeld geht sie in Richtung 35. Wobei Montage sind ja immer etwas schwierig, weil da weniger gemeldet wird oder die Meldungen weniger weitergegeben werden als davor. Aber ich finde, wir können schon ein bisschen verhalten optimistisch sein, dass wir zu Ostern wieder die Möglichkeit haben, mit unseren Familien was zu machen. Das ist klar, natürlich auch weiter unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse und Risiken. Also ist jetzt, was weiß ich, wenn meine Familie sehr groß wäre und Oma über 90, dann würde ich schon überlegen, ob jetzt alle gleichzeitig zur Oma fahren müssen oder ob man sich vorher nochmal, wie wir das ja vor Weihnachten auch gemacht haben, nochmal so ein bisschen in eine persönliche Teilzeit-Quarantäne begibt. Aber all das kennen wir ja inzwischen. Wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, dass wir zu Ostern auch eine andere Situation haben werden, wenn das Wetter wieder wärmer wird, man sich mehr draußen aufhalten kann und nicht die ganze Zeit irgendwie in geheizten Räumen sitzen muss, das wird hoffentlich einen guten Effekt haben. Das Einzige, was mir jetzt im Moment wirklich richtig Sorgen macht, sind diese Mutanten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien, die sich ja offenbar sehr viel schneller verbreiten. Und außerdem hoffe ich ja, dass es jetzt irgendwie dass jetzt ein bisschen Gas gegeben wird in Sachen Impfung und dass die 80, 90 vielleicht zu Ostern alle schon das zweite Mal geimpft sind und man dann auch ein bisschen entspannter im Familienkreis feiern kann. Also ich bin da verhalten optimistisch. Ich finde, man soll auch immer optimistisch sein und trotzdem vorsichtig. Also Optimismus, Vorsicht, Achtsamkeit, das sind, glaube ich, die drei Begriffe, mit denen wir jetzt ganz gut arbeiten können. Und was ich nicht sehe, ist, dass man sozusagen jetzt in einzelnen Städten oder Kreisen ganz schnell alle Geschäfte wieder aufmacht. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel in Münster, wo gerade die Inzidenz niedrig ist, wenn da jetzt alle Geschäfte wieder aufmachen, was machen denn dann die Leute aus den Umlandkreisen? Was machen die Leute aus Niedersachsen und aus Holland? Die fahren nach Münster zum Shoppen. Und dann haben wir nach 14 Tagen, 2 Wochen, 3 Wochen wieder die gleiche Situation. Und das kann es nicht sein. Also man muss, glaube ich, schon gucken, dass man das ganze Land ein bisschen mit berücksichtigt. Weil wir haben ja nicht die Situation wie im Mittelalter, dass es um jede Stadt eine Mauer gab, eine Stadtmauer, und man die Leute an der Stadtmauergrenze abfangen konnte. Und das wollen wir auch nicht wieder kriegen. Also insofern, die Münsteraner gehen zwar ein Stück voran, aber wir werden früher oder später hoffentlich alle auch den Münsteranern folgen. Ah, da habe ich noch eine Frage. Können wir noch? Ja, wir haben noch 5 Minuten. Magitta, die Bayern-St. Florian-Nummer stimmt sicher. Wer nutzt und Müll produziert, soll die Endlagerung übernehmen. Ich habe 8 Jahre bei Brüssel gewohnt. Im südlichen Teil ist die Frage der Erdbeben nicht von der Hand zu weisen, also gefährlich. Es grummelt da schon oft. Wie ist es mit den ständigen Ausgleichszahlungen gemäß Verursacherprinzip?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber das Verursacherprinzip ist meines Erachtens so löchrig wie ein Schweizer Käse, um es mal so deutlich zu sagen. Und wenn es Da müssen wir sicherlich ran. Ich glaube aber, dafür brauchen wir in der Tat politisch andere Mehrheiten in Deutschland, um das tatsächlich zum Tragen zu bringen. Wir erleben es ja an allen Ecken und Enden. Die Konzerne haben die Profite oder hatten die Profite. Und wenn es dann quasi ans Zahlen geht, für das, was sie angerichtet haben, dann sind sie nicht mehr da. Und das ist politisch so gewollt. Das ist eingebaut. Und das haben wir beim Atomausstieg gesehen. Erleben wir auch beim Kohleausstieg, weil auch da ist es so, dass die Konzerne da sehr, sehr wohlwollend von Seiten der Großen Koalition quasi behandelt worden sind. Und wir hätten ja beim Freck, wir hätten viele Probleme nicht, wenn das von vornherein anders geregelt worden wäre. Also zum Beispiel nehmen wir Fracking. Dann sollen die doch erstmal für die Schäden dann quasi in Vorleistung gehen, die möglicherweise verursacht werden. Zum Beispiel. Also wenn man es überhaupt politisch will und so. Ne? Ich bin mir sicher, dass wenn man das so regeln würde, dann wäre der Spuk sehr schnell vorbei. Das glaube ich zumindestens. Und die Frage ist völlig berechtigt. Wir brauchen eine viel strengere Regelung, was das Verursacherprinzip angeht. Wir brauchen da auch mehr Kontrollmechanismen. Wir müssen diese unheiligen Allianzen durchbrechen. Dieses Und kennt uns und so, was da über Jahre quasi gewachsen ist. Das hat natürlich auch sehr viel mit Universitätslandschaften oder Ausbildungslandschaften zu tun, weil viele sich natürlich aus dem Studium als Kumpel oder so schon kennen. Auch diese ganzen Sachen, also quasi diese Seilschaften, diese Connections, spielen da sicherlich auch alle mit einer Rolle. Und an diesen ganzen Ritt müssen wir ran. Und da gibt es in Deutschland Gesellschaften, die jahrelang und jahrzehntelang schon da sind, die immensen Einfluss haben. Und auch da müssen wir ran, an diese ganzen Fragen. Ich rede zum Beispiel auch an den Einfluss der Bundesgesellschaft für Geowissenschaften und Rohstoffe auf bestimmte Sachen und die unschöne Tradition, in der diese Bundesgesellschaft für Geowissenschaften und Rohstoffe steht, die seit Jahrzehnten schon in eine bestimmte Richtung immer wieder geforscht haben und politische Entscheidungsprozesse beeinflusst haben. Auch darüber muss geredet werden dann in diesem gesamten Zusammenhang. Und das ist meines Erachtens eben nur möglich, indem wir wirklich eine andere Politik hier in Deutschland bekommen. Die ist eben nur mit anderen Mehrheiten möglich, im Zusammenspiel eben auch mit Menschen, die sich wehren gegen bestimmte Sachen. Ich sage das auch sehr deutlich, wenn zum Beispiel dieser Protest mit Gorleben nicht gewesen wäre, oder auch nach Fukushima Hunderttausende auf die Straße gegangen wären, dann hätte sich im Bundestag nichts bewirkt, sondern da hätten sich dann eher die Gardinen bewegt. Und dadurch, dass so viele dann quasi ihre Meinung gesagt haben, widerstanden haben, Widerstand organisiert haben, Bündnisse organisiert haben, auf die Straße gegangen sind, protestiert haben, ist tatsächlich auch einiges erreicht worden. Und wir sind immer Teil, als Linke sind immer Teil dieser Proteste und des Widerstands in progressiver Hinsicht gewesen. Und ich glaube, wir haben da auch unseren Anteil dran, ohne arrogant zu werden dabei. Es geht nicht darum, Leute zu bevormunden oder zu instrumentalisieren, wie es teilweise in der Vergangenheit die Grünen getan haben, sondern es geht darum, quasi an der Seite von vielen Menschen auf der richtigen Seite zu stehen und das zu organisieren. Und letztlich geht das nur dadurch, dass die Linke stärker wird in Deutschland. Das sage ich an dieser Stelle auch nochmal. Ich scheide jetzt aus dem Bundestag bald aus. Katrin hat es angesprochen. Katrin, ich hoffe, du wirst quasi einen guten Listenplatz bekommen. Und ich wünsche dir das ganz von Herzen, auch aufgrund unserer sehr, sehr guten Zusammenarbeit im Münsterland, dass das klappt. Das sage ich an dieser Stelle auch sehr deutlich. Ich bin mir aber auch sehr optimistisch, dass das klappen wird und dass einige andere dann auch in unserer jetzigen Fraktion schon, aber auch von den Jüngeren, die da nachrücken werden, sicherlich auch den Bereich Atompolitik dann verantwortlich wieder weiter fortsetzen werden, weil das ist auch ein Thema von uns, auch im Sinne eines richtig verstandenen sozial-ökologischen Umbaus, den wir in Deutschland dringend brauchen. Und wer soll den bewerkstelligen, wenn nicht wir letztlich? Auch aufgrund der Erfahrungen, die in den vergangenen Jahrzehnten auch mit anderen politischen Parteien gemacht worden sind. Also in diesem Sinne, toi, 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 auch nochmal öffentlich an dieser Stelle für deine Kandidatur. Und wir werden uns sicherlich auch in Zukunft, auch wenn ich nicht mehr im Bundestag bin, dann sicherlich noch häufiger im Münsterland, vielleicht dann mal wieder auf ein Bier, noch wieder zusammenhocken. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das wäre sehr schön und ich freue mich darauf, dass das hoffentlich bald wieder möglich ist. Und ich will an der Stelle einfach nur nochmal sagen, dass ich sehr dankbar für diesen Abend, für diese Stunde bin, weil das wirklich ein Thema ist, was mich auch Zeit meines Lebens bewegt hat. Und ich finde, Ökologie ist ein derart soziales Thema, dass man das gar nicht oft genug sagen kann. Was im Übrigen der Olle Marx und der Olle Engels schon in ihren Schriften sehr, sehr klar hatten. Also wenn man sich mal der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen durchliest, eine sehr schöne Schrift von Friedrich Engels, da wird es auch sehr klar herausgearbeitet und auch Karl Marx hat immer wieder darauf hingewiesen, dass eben der Kapitalismus auf Ausbeutung nicht nur von Menschen, sondern auch von der Natur beruht. Der Mensch ist ja auch Teil der Natur und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir uns eben auch um die Natur und um unsere natürlichen Lebensgrundlagen kümmern und sie für die Menschen, die nach uns kommen, unsere Töchter und Söhne, unsere Enkelkinder erhalten. Und in dem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei euch da draußen, also denen, die zugeschaut haben, denen, die sich das hinterher nochmal anschauen, das Video, und denjenigen, die sich hier beteiligt haben an der Diskussion. Ihr wisst, alle 14 Tage montags abends auf diesem Kanal, auf dieser Facebook-Seite. Ich kann euch auch schon sagen, was in 14 Tagen, nämlich am 1. März passiert. Das ist ja ganz kurz vor dem Internationalen Frauentag und ich kann hier schon mal ankündigen, dass ich mit der frauenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion darüber reden werde, wie systemrelevant Frauen in der Corona-Pandemie waren und sind und welche Forderungen an Frauenpolitik sich das daraus für uns eigentlich entwickelt. Also wir werden über das ganze bunte Programm, über Gleichstellungspolitik, über Pflege und Gesundheit, über ehrenamtliche Arbeit, über kostenloses Homeschooling und so weiter und so fort und über Applaus anstelle guter Löhne reden. Also es wird mit Sicherheit interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinguckt. Also am 1. März, 19 Uhr auf diesem Kanal. Danke, Hubertus. Danke an euch alle. Und bleibt gesund und widerständig.
Ja, danke, Katrin. War schön mit dir.